Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und unterhalten uns jede Woche über das, was uns und euch interessiert, was wir erleben, was wir spannend finden, wissenswert finden oder das, was ihr euch als Themen wünscht. Und meistens überschneidet sich das. diese Woche wollte ich jetzt so einen schönen Einstand machen. Diese Woche haben wir ein Wunschthema. Wunschthema war, dass wir nicht nur so allgemein sagen, ja, ein Hüte und hütet, sondern dass wir spezieller auf Rassen eingehen. Was erwartet mich, wenn ich eine bestimmte Rasse habe? Das wird jetzt kein, die nächsten 50 Folgen machen wir jeweils einen Rassesteckbrief. Das
wäre auch spannend.
Nein. Könnten wir eigentlich machen. Und nächstes Jahr geht es dann wieder um was anderes. Genau, also diese Woche sprechen wir über das, was mich erwartet, wenn ich explizit eine gezüchtete Rasse kaufe oder denke, ich habe einen Mischling aus Hm und Hm, was mache ich denn eigentlich jetzt oder was erwartet mich da?
Ja, gerade bei diesem Mischling aus Hm und Hm, da wird ja mit recht wild miteinander kombiniert teilweise.
Ja.
Das überrascht mich manchmal, was es da so gibt. Manche sind wirklich grandios und passt alles wunderbar. Manchmal gibt es natürlich auch so
Feuer und Wasser, ne?
Ja, genau, die eigentlich vom Wesen her vielleicht gar nicht so sich ähneln. Aber egal, das nur am Rande. Wir wollen über die Rassen sprechen und gar nicht über die Kreuzungen, ne? Nicht, dass ich jetzt schon wieder am Anfang wieder
genau,
vom Thema
aber jeder, ablenke. Der eine Kreuzung dann hat, kann sich ja überlegen, was
steckt
ist.
Drin.
Genau.
Ja.
Wir fangen an mit, ich würde sagen, den Hütehunden. Heute habe ich eine Liste, deswegen nicht wundern, wenn es zwischendrin ein ich muss schlau nachdenken gibt.
Die musste tatsächlich eine Liste schreiben, damit sie weiß, was es für Hunde gibt auf dieser Welt.
Nein, dafür nicht, aber damit wir uns nicht verzetteln, sondern damit es ein sortiertes Thema wird, dass
alles
hinterher
voll.
Auch alle Mehrwert haben und nicht nur so querbeet, weil ich glaube, sonst kommen wir, ein Schnauzer, ja Mensch, und über Tibet-Terrier wollte ich auch lesen. Und was ist eigentlich mit den, ich habe da neulich was über den gehört. Und sag mal, weißt du eigentlich, wie es beim Neufundländer mit den Augen ist? Damit das nicht so ist, gibt es heute eine Liste.
Oh.
Diese startet bei Hütehunden. Frau Pauser.
Hütehunde, das sind die, die immer gern Hüte tragen. Nein, das sind sie nicht. Was denn? Jetzt hör auf zu lachen.
Mit Flachwitzen kann man mich aber oft kriegen.
Okay, ich sag nichts mehr. Entschuldigung, können wir jetzt bitte wieder...
Ich höre.
So, etwas mehr Contenance,
so,
bitte.
So, die den Hut aufhaben.
Genau, das sind die Hütehunde. So, die Hütehunde, sind
sagen
ja auch,
wir erst ein paar Rassen.
Bitte?
Ein paar Rassen, die da reingehören, oder?
Ja, was man so häufig sieht, sind ja zum Beispiel die Aussies oder Border Collies.
Mini-Shepherds, Australian Shepherds, wollte sie sagen.
Zum Beispiel.
Genau. Huskies, Akita Inu, Shiba Inu.
Das ist jetzt kein, wir wollten über die Hütehunde sprechen, ne?
Die hast du vorher gesagt, gehören da rein. Habe ich da extra
reingeschrieben? Ich habe doch nicht gesagt, die Huskies sind doch jetzt nicht die Hütehunde und die, nein.
Doch, hast du gesagt.
Siehst du, und genau deswegen solltest du diesen blöden Zettel, den du da schreibst, einfach mal irgendwo
wo
wegschmeißen.
Wo möchtest du sie denn dann rein tun?
Überhaupt nirgendwo. Jetzt machen wir die Hütehunde und dann sprechen wir weiter.
Deswegen stehen sie da drin, weil ich verwundert war, dass sie da drin stehen. Deswegen habe ich sie da extra reingeschrieben. Also, die gehören da nicht rein. Gut,
nein.
Dass wir eine Liste haben. Sprechen wir über Border Collies. Australian Shepherd, Mini Shepherd. Los geht's.
So, was einen erwartet. Du möchtest, ich meine, ich soll jetzt mehr dazu sagen, dass der Hütehund gerne Hüteverhalten zeigt, ne?
Genau.
Was zum Beispiel in der Hundeschule manchmal auffallen könnte bei bestimmten Rassetypen. Also wenn du jetzt schon den
Aussie... Wir sind jetzt beim Hütehund, ne?
Ja, den okay. Aussie und den Border Collie als Beispiel herangezogen hast, womit viele nicht rechnen. Das ist halt so dieses Ding, dass die Leute denken, ich kaufe mir einen Hütehund, der geht nicht jagen. Ja, es ist wirklich oft, lachst du schon wieder, warum? Was ist daran so lustig? Ich höre das wirklich öfters, dass das erwartet wird, dass die nicht jagen gehen.
Ach so, weil die ja hüten und
weil
nicht jagen.
Weil die ja hüten und nicht jagen.
Aha.
Und vielen ist es halt nicht bewusst, dass zum Beispiel das Hüten eigentlich auch eine Form des Jagens natürlich
aber
darstellt. Dieses Fixieren und Anschleichen
okay.
an die Beute oder so. Und wenn ich das nicht entsprechend händel als Halter, dann kann ich natürlich auch mit einem Hütehund ein massives Jagdthema haben irgendwo im Wald oder so.
Okay.
Ne, das jetzt auch so als kleines Beispiel. Die Aussies zum Beispiel sind auch nicht alle, also das sowieso vorweg. Man kann nie sagen, alle sind so und so. alle,
ja gut,
keine Ahnung,
das sagen wir jetzt einmal und das zählt für die ganze Folge.
Das zählt für die ganze Folge, bitte.
Genauso wie gleich alle Kommentare von mir, die ich tierärztlich dazugebe, keinen Anspruch auf komplette Vollständigkeit haben, weil es sonst auch die Folge sprengen würde. Und auch, dass ich heute bewusst nicht über die Qualzucht-Thematiken rede. Auch wenn wir in dieser oder einer anderen Folge nochmal über französische Bulldoggen und Möpse sprechen, wird es kein exklusives Qualzucht-Thema.
Okay. Also, es geht darum, um das Verhalten der Hunde. Ne? Und was zum Beispiel sehr häufig ein Thema ist, ist unter anderem die Bellfreudigkeit. Und auch Erregungsbellen, Frust, sowas. Ne?
Dass sie, die Arbeitswut höre ich immer wieder von den Leuten.
Genau. Also, dass sie halt dann gefrustet sind, wenn sie vielleicht gerade nicht dran sind im Training oder so. Das kann halt bei manchen Hunden oder bei diesen Hunden auch mal etwas eher passieren. Das ist jetzt nicht, dass das der böse Hund ist, aber man muss sich halt darauf einstellen, dass man da halt Bescheid weiß.
Ja, auch das Alleinebleiben höre ich öfter in der Tierarztpraxis, ist bei denen am Anfang mit unglaublich hohen Frustaktionen besetzt. Heißt ja. Nicht jeder, also das sagen wir jetzt einmal und nicht wieder, nicht jeder macht alles kaputt, aber tendenziell haben die mit Alleinebleiben und vor allem mit öde Alleinebleiben rumliegen nichts zu tun, glaube ich, am Anfang ein Thema, das müssen die lernen. Hat jeder, aber ich finde diese manchmal durchaus explizit.
Das haben diese Gesellschafts- und Begleithunde übrigens auch oft, weil die Hunde
kommen noch.
Die kommt noch, Entschuldigung. Ja, ach ja, deine Liste.
Ja. So. Australian Shepherds und Mini Shepherds, also das Ganze in Mikro und dann, wen hat mir an dem Border Collie, mit was sehe ich die? Ich muss sagen, ich sehe sie tatsächlich gar nicht mehr so oft. Als ich anfing, Tierärztin zu sein, war gefühlt jeder zweite einer. Das heißt, längst nicht mehr so. Der ist
okay. Ach doch, Aussies habe ich sehr viele in der Hundeschule.
Also beim Tierarzt habe ich sie nicht mehr so.
Vielleicht sind sie sehr gesund, das ist ja schon mal gut.
Das wäre gut, genau. Also sie waren ansonsten, sie sind potenziell augenbelastet, sie sind potenziell allergiebelastet, sie haben potenziell gerne Ellbogen und Hüfte, obwohl sowas ja züchterisch mittlerweile relativ gut im Griff ist. Und ja, sonst eigentlich, glaube ich.
Sind ja nicht die einzigen. Ich hatte damals zwei Brias, das sind ja auch Hütehunde.
Stimmt. Und die Bobtails.
Zum Beispiel.
Die sind leider ein bisschen aus der Mode.
Die sind wirklich aus der Mode, ne?
Ich finde sie sehr schön.
Ja, sind
also
auch tolle
witzig,
Hunde
vom
Wesen her. Ne? Es macht natürlich viel Arbeit, wenn man dieses ganze Fellgedöns sieht.
Ja, ja, klar.
Man kann sie natürlich auch so frisieren, dass man einen Hund hat, den man als Hund identifizieren kann und der sich noch frei bewegen kann. Und ich glaube, das ist halt auch viele abschreckt, ne?
Ja. Diese aber Pflege auch Briar dann, ne? Und Bobtail würde ich denken, erstmal Ellbogen, Hüfte. Briar auch mal was mit den Augen. Klar, wenn die Fellpflege nicht stimmt, dass da drunter filzt und eklig wird, ist klar. Aber also ne, dass man, wenn man die feucht, warm, dunkel hält mit ihrer Wolle, das ist da drunter ja immer wieder, dass Leute sagen, oh, da hat sich die Haut entzündet und ich denke mir, oh, welch Wunder bei dem, wie sie ihren Hund gepflegt haben.
Ja,
nee,
das ist
also das
aus.
Irgendwie so ne, eher würde ich so an das Sommerekzem-Pony denken.
Oh, Gott.
Also habe ich auf alle Fälle schon gesehen. Ansonsten muss ich sagen, ein Briar habe ich, glaube ich, ein oder zweimal erst in meinem Leben wirklich als Tierarzt gehabt. Also sehr, sehr selten. Die müssen ja dann auch noch krank sein oder explizit zu mir zufällig kommen. Das muss ja eine. Und
sind tatsächlich nicht
selten.
So im Mode. Und wie gesagt, Bobtail ist auch gar nicht mehr groß.
Gibt es auch nicht mehr
kaum,
viele
ne?
Züchter zu.
Die Bearded Collies oder so, die sieht man. Aber
stimmt,
die
sieht
mal,
man noch öfter.
Noch
ja.
Mal ab und an, ne? Die sind ein bisschen
auch
kleiner.
Auch das Ding mit dem Fell.
Ja,
aber
also die Pflege,
auch,
ne?
Ich finde, der dann ist immer die Frage, finde ich, bei diesen Hütehunden, dass man schnell, auch wenn man eine Familie mit Kindern hat, hüten die meine Kinder, treiben die zusammen, machen die da irgendwas Komisches?
Das hast du auch viel bei den Treibhunden dann wieder, ne? Wo man jetzt zum Beispiel die Appenzeller, Sennenhunde oder sowas mit rein nimmt in die Gruppe. Die sind ja zum Hüten und Treiben der Herden und die haben natürlich auch ab und an mal diese, ich sag mal, unschöne Angewohnheit, von hinten in die Waden zu zwacken.
Damit man wieder in die Herde geht.
Genau,
ne?
Damit das Schaf zurückgeht in die Herde. Und wenn das Schaf jetzt leider ein zweibeiniges Familienmitglied ist, dann ist das halt auch wieder so eine typische Trainingsbaustelle. Das heißt nicht, dass man die Hunde nicht halten kann in der Familie, aber man muss sich halt einfach damit, was heißt damit arrangieren, ist jetzt hört sich an, als gibt es keine Lösung. Also man muss halt einfach wissen, dass man
trainieren,
genau, dass man daran arbeiten muss. Das sind also diese typischen Baustellen, die bestimmte Hunderassen dann mit sich bringen. Ne?
Sind die, wenn ich einen Haushalt habe, der sehr viel Besuchsverkehr hat, Kinder, Freunde, große Familie, tun die sich schwer damit oder nicht?
Womit sie sich viel, also öfters mal schwer tun, ist, wenn es sehr, sehr ein sehr unruhiges häusliches Umfeld ist. Damit tun sie sich mitunter schwer, wenn sehr viel Trubel ist. Auch das ist natürlich wieder mal Gewöhnungssache, aber es gibt Hunde, die nehmen das vielleicht etwas entspannter an als ein Hund, der generell sehr auf einen großen Außenfokus hat. Also die haben ja auch den Radar immer an. Also du musst dir vorstellen, du hast so einen Hütehund. Ursprünglich war der dazu da, eine große Schafherde vielleicht im Blick zu behalten und genau zu gucken, wenn irgendwo eins in eine falsche Richtung rennt. Die scannen wirklich den Horizont ab und wenn da irgendetwas eine kleine Veränderung ist, haben die alles immer im Blick. Und das ist das, was man bei den Hunden auch so haben wollte. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der immer sofort die Lampe anhat, wenn irgendwo sich irgendwas bewegt oder wenn da einer aufsteht oder so, dann ist das für die Hunde halt auch eher ein Stressor. Ne?
Also ja. Die brauchen also wie dann ein auch reizüberflutet.
So ein bisschen, genau, die quasi, sind schneller reizüberflutet, ja, genau.
Und dementsprechend können dann komische Fehlverhalten, um den Stress abzubauen, entstehen.
Zum Beispiel, ja. Genau. Okay. Also muss man einfach wissen, einfach von vornherein darauf achten, dass sie ihre Ruhezonen haben und solche Sachen, ja.
Okay. Das fände ich jetzt so erstmal als Überblick dazu, glaube ich, gut. Meine tolle Liste sagt Thema 2, Jagdhunde. Ich würde denken, das sind die größten. Ja. Da hast du nämlich gleich schon im Vorfeld gesagt, Moment, das müssen wir unterteilen in Vorsteher, in sonst was alles. Sag mir, ich sage Retriever, du sagst, wer es ist oder wer da noch zugehört.
Der Retriever ist zum Beispiel der Hund, nicht zum Beispiel, es ist der Hund, der die Beute apportiert. Da gibt es ja auch mehrere Retriever-Rassen. Ich denke, am bekanntesten sind der Golden- und Labrador-Retriever.
Dann noch der Flat-Coated.
Nova Scotia, Dactylian-Retriever. Das sind ja die Rassen, die dann wahrscheinlich wieder kaum einer kennt oder die, die diese Rassen halt lieben. Also es sind halt die Hunde, die man sagt, ein weiches Maul haben, um Dinge zu apportieren. Die dem Jäger nach dem Schuss jetzt zum Beispiel die tote Ente anschleppen. Also super Hunde fürs Dummy-Training. Das ist so etwas, was die
fürs Leben gern tun.
Ja, ne? In die Wiege gelegt bekommen. Was heißt aber wieder mal nicht, dass alle, aber das brauche ich jetzt ja nicht wieder
so,
sagen.
Das haben wir gesagt, genau. Das lassen wir jetzt weg. Wofür eignen sich die Retriever? Also warum sind die Retriever so extrem gerne gesehen als Familienmitglieder? Ich würde sagen, als ich klein war, das war in den 90ern, da war der erste Hype auf Goldies, danach kamen die Labbies, danach kamen die verschiedenen Farbschläge, danach kam der Flat-Coated hier und da mal um die Ecke. Ist der Setter auch ein Apportierer? Nee, ne?
Das ist jetzt ein Vorstehhund.
Okay. Dann nicht. Ich dachte gerade nur an, wer da in Mode kam, weil die zeitgleich in Mode kamen. Genau. Aber warum sind die Retriever denn jetzt der Familienhund so? Mal jetzt plakativ formuliert. Ja, ist
plakativ,
ja so, ne?
Ja, die sind sehr, sehr beliebt, wahrscheinlich, weil sie irgendwo dieses immer gute Laune-Gen versprühen, was natürlich auch darüber hinwegtäuschen kann, dass die auch manchmal innerlich aufgewühlt sind, wenn es zu viel ist. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei den Delfinen, wo immer alle denken, die lachen. Aber die sind halt insgesamt wirklich sehr, wie soll ich sagen, eigentlich sind es ja wirklich lustige Hunde.
Also was
die
ich Wedern, damals,
dann wackelt der ganze Körper und so weiter und so fort.
Genau.
Ne?
Also was ich damals gelernt habe, als ich von jemand anderem Verhalten gelernt habe als von dir
Nein,
in der
bitte.
Uni,
Hallo?
Ja, dass die gelernt haben in Stresssituationen, also dass man Hunde auf verschiedene Arten selektiert hat, was sie in Stresssituationen tun und dass die Retriever ganz klar daraufhin sortiert wurden, Freeze or Play. Dass die nur anbieten, wenn sie sie im Prinzip nur anbieten, wenn sie unter Strom stehen, zu spielen oder einzufrieren.
Ja.
Und genau das habe ich auch beim Tierarzt. Entweder ist es, toll, 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 ich bin da, wollen wir spielen, oder es ist, Schockstarre. Ich mache gar nichts, ich warte, bis ich fertig bin.
Ja. Diese Stressbewältigungsstrategien, ne? Das ist halt immer das, was dann bei denen halt auch so ein bisschen fatal ist, weil wenn sie tatsächlich überfordert sind und eigentlich schon längst im Stress- und Übersprungsverhalten sind und den Eindruck erwecken, als würden sie immer noch alles lustig finden, dann merken halt viele Leute halt auch eher mal nicht, dass ihre Hunde mit einer Situation überfordert sind, weil sie denken, der will die ganze Zeit nur spielen. Aber,
ganz oft habe ich das, die leicht hochdrehen und die Leute sagen, oh, ist der immer so freundlich. Und ich bin auch froh, dass er freundlich überdreht und nicht unfreundlich überdreht. Aber ja, ich denke mir, puh, der würde sich aber auch freuen, wenn er das öfter beigebracht kriegen würde.
Genau. Also man hat, glaube ich, da eher im Kopf, dass man da nicht so wahnsinnig viel dran arbeiten muss, weil eben, wenn er irgendwie drüber ist, dann beißt er vielleicht eher nicht zu, sondern kaspert rum.
Ja, so, und das ist der Hauptgrund, glaube ich, warum er ein so gern gesehenes Familienmitglied ist, weil man halt, sage ich mal, viel Scheiß mit dem machen kann, sowohl die Kinder als auch in Erziehungsfragen, als auch im Alltag, und die eine sehr, sehr, sehr hohe Toleranzschwelle mitgekriegt haben, bevor irgendwas da ausartet.
Ja. Also in ausarten Regel, im Sinne von, er zeigt den Stress mal.
Ja, ja, so, das ja immer ausarten ist ja das, wenn man aussortiert wird. Man wird aussortiert, wenn man bösartiges Verhalten in der Familie zeigt. So. Ja. Und das passiert sehr spät. So, was erwartet mich denn? Exorbitantes Jagdverhalten?
Auch mitunter, ja. Auch das kann gezeigt werden.
Also wirklich, ich renne, ich hole den Hasen. Das meine ich jetzt.
Das
ne?
gibt es auch, ja. Auch bei den Retrievern. Was aber ein sehr häufiges Problem ist, ist, dass die Kunden zum Beispiel die Baustelle haben mit ihrem, ich sag jetzt mal, mit ihrem Labrador. Die sind ja nun am häufigsten, dass die draußen auch überall hinrennen und irgendwelche Leute anspringen und solche Geschichten. Also dieses überschwängliche Aufgeregte dann eben in diese Weise übertragen, dass sie irgendwo hinrennen, hochhopsen und sich damit halt auch nicht unbedingt Freunde machen, ne? Bei den anderen Leuten, die vielleicht keine Hunde mögen, oder bei den anderen Hunden, die keine Hunde mögen. Ne? Aber das ist so eine typische Trainingsbaustelle dann halt bei den Retrievern. Okay. Ja.
Sonst? Was erwartet mich noch? Er bewacht, geht so, ne?
Geht so. Also das ist eher der, der dem Einbrecher noch... Genau, wenn der eine Bratwurst dabei hat, dann
darf
der doch
gerne reinkommen. Ich hatte schon eine Ente apportiert, setz dich doch an den Tisch.
Ja, so ungefähr, genau.
Genau. Ja, genau. Beim Tierarzt sehen, da kann man, glaube ich, 100 Stunden zu reden. Das Hauptding war damals Ellbogendysplasie. Das heißt, im Prinzip der Ellbogen, sage ich immer, um es auch jetzt plakativ und einfach darzustellen, der Ellbogen für diese Tiere, für alle Tiere, die tiefbrüstig sind, heißt, viel Körpergewicht lastet vorne, ist der Ellbogen nicht darauf ausgelegt, das zu halten. Das heißt, damit kommen viele Malformationen, also Dinge, die nicht mehr so sitzen, wie sie sollen, weil sie anatomisch nicht mehr so gebaut sind, wie sie sollen, oder einfach dieses kleine Fortsätzchen da, das sogenannte Coronoid, was dann abbricht und es oder dass es Stufen im Gelenk gibt oder dass die dass diese Gelenkköpfe nicht so rund in die andere Umrundung passen, also dass der Oberarm nicht gut in den Unterarm passt, um das jetzt einfach darzustellen, einfach, dass sich andere Missbildungen gehen. Der Unterarm hat so einen kleinen Fortsatz quasi, indem er den Oberarm einpackt. Das muss ja so eine Halbschale sein und ich sag mal, die obere Spitze der Halbschale und die untere kann abbrechen, jetzt mal ganz plakativ. Mhm. Das eine ist der Anconeus, das andere ist das Coronoid, oder kann halt der Anconeus, das ist das obere Stückchen sozusagen, auch schon gar nicht richtig angebunden sein. Der hat nämlich ein eigenes Verknöcherungszentrum und es kann sein, dass das gar nicht erst mit angebaut wird sozusagen.
Jetzt schmückst du das ja sehr aus den Labrador bezogen.
Nee, auf ist die Retriever alle. Retriever? Und auf alle Tiefbrüstigen, da können wir auch noch den Rotti dazu nehmen, genau. Da kommen noch viele. Bordeaux-Doggen können wir dazu nehmen. Ich sag mal, alle mittelgroßen, vor allem alle mittelgroßen, vorne rum sehr schweren, wuchtigen Tiere mit relativ dünnen Beinen.
Okay, jetzt so. Habe ich es wohl gerade sagen.
Das da passen kenne ich viele, doch von aber dadurch, auch, dass die halt so überrepräsentativ viel gezüchtet wurden, die Retriever, sind die natürlich auch eine wahnsinns überrepräsentativ groß erforschte Gruppe, was diese Erkrankung angeht. Okay. Hüfte haben die auch, aber würde ich denken, ist nicht mehr so ihre Massivbaustelle. Insgesamt wird sehr viel auf Ellbogen- und Hüftgesundheit geguckt beim Tier. Dann das nächste, was ich immer sagen muss, ist, ich finde einen großen Unterschied in diesen Tieren, auch in der Neigung zu Fettleibigkeit. Die fressen ja auch unglaublich gerne, unglaublich viel. Die sind ja jetzt nicht unbedingt Kostverächter. In der Showlinie und in der Arbeitslinie. In der Arbeitslinie muss man dann, finde ich, auch wissen, ob man das handeln kann, weil die wirklich auch mehr arbeiten wollen als die Showlinie. Das sieht man schon. Die Showlinie ist meistens kleiner und gedrungener, was für die Ellbogen halt nicht leichter ist. Ansonsten haben Retriever heutzutage vor allem die Labbies, weil die in sehr vielen verschiedenen Farbschlägen gezüchtet wurden und so und sehr, sehr, sehr viel vermehrt wurden, haben wir viele Probleme mit Allergien, mit Hautproblemen, mit Magen-Darm-Problemen. Das ist eigentlich gefühlt bei jedem Hund, der massiv in Mode kam, die nächste Baustelle. Augen weniger, manchmal Ohren, manchmal aber normal wie bei Schlappohrigen. Rücken haben sie eigentlich eher selten. Irgendwelche anderen großen Sachen, muss ich kurz nachdenken, was man überproportional oft jetzt einfach sieht oder geht eigentlich. Nee, wüsste ich nichts. Die grauen Farbschläge, die neu sind, die haben manchmal so Fellanomalien. Nicht wundern also, wenn das komisch aussieht, das ist keine Krankheit. Das ist potenziell einfach nur des Farbschlags geschuldet.
Es gibt auch manchmal welche, die haben irgendwann kein Fell mehr. Ja, aber genau. Das geht ja dann schon wieder in die Podcast-Folge mit den Qualzuchten, ne? Da.
Ja, aber das gehört da auch zu. Also das gibt es halt. Das ist bei vielen Rassen so, wo extreme Farbschläge gezüchtet werden, dass die halt mit einfach Krankheiten einhergehen. Punkt. Ja. Das glaube ich zu den Retrievern. Genau. Und ich finde, man muss immer sehr, sehr gut gucken, wo die diese Selektion auf ED und HD, also Ellbogen- und Hüftgesundheit, finde ich, hat immer bei vielen außer Acht gelassen, wie das Wesen ist. Ne? Dann waren die Ellbogen gesund, der Hund aber eigentlich total drüber, dann ist er trotzdem vermehrt worden und dadurch gibt es, also die sind heute deutlich unruhiger und nervöser vom Wesen her, alle, als sie früher waren.
Ja, das ist wahr. Das habe ich also auch schon sehr oft gehört, dass Menschen, die sich in Anführungsstrichen unkomplizierten Familienhund anschaffen wollten, doch überrascht waren, wie viel Power drin steckt.
Weil ich finde vor allem so Nervosität, ne? Das ist gar nicht reine Arbeitswut, das ist wirklich richtig Nervosität. Unruhe, genau, das ist ein gutes Wort, ja. Mhm. Genau, da würde ich 8 vorgeben heutzutage. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Retriever kaufen müsste, da würde ich sehr, sehr, sehr viel, sehr genau gucken, von wem, aus welcher Familie, wie der auf, weil es einfach so viele davon gibt, dass man auch sehr, sehr viel Mist erwischen kann.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach so der Punkt, ne? Weil immer die Hunde, die jetzt so ein bisschen mehr in Mode gerade sind, dann spricht man da auch mehr drüber. Es gibt natürlich auch Hunderassen, die könnten wir jetzt erwähnen, die kennen kein Mensch. Die haben vielleicht auch irgendwelche Baustellen. Die Masse ist es einfach, ne? Wo man dann ein bisschen mehr gucken muss, wo kriege ich den Hund her, ja.
Dann unsere Spaniels.
Ja, Stöberhunde. Also bei den Jagdhunden, da gibt es ja so viele. Jetzt haben wir hier gefühlt eine Stunde über die Retriever gesprochen.
Trifft ja halt auch viele, glaube ich, oder?
Das betrifft viele, das stimmt. Also so. Die Stöberhunde, der Spaniel stöbert. Und,
also es gibt den kleinen Spaniel, den großen Spaniel.
Es gibt viele Spaniels.
Es gibt American English, Springer. Das sind die
was haben wir denn noch für einen Spaniel? Hier diese Working Dingsbums da, wie heißen sie denn?
Kenne ich, glaube ich.
Working Springer Spaniel, genau.
Ach so,
der sieht ganz anders aus. Der hat auch ganz kurze Ohren. Der sieht mehr aus wie ein kleiner Münsterländer als wie ein Spaniel. Aber auch die gibt Sachen, es.
Gehört Vorsteherhund. Du hattest
Dessen Vorstehhund ist ja dann nochmal anders. Also ist auch eine eigene.
Stöberhunde waren wir gerade.
Genau,
sorry.
Wir waren bei den Stöberhunden.
Ich wollte
noch,
fragen, ob es von den Stöberhunden noch andere gibt, außer den Spaniels.
Naja, wer stöbert denn noch? Lass mich überlegen. Viele Hunde stöbern. viele stöbern, obwohl sie gar keine Stöberhunde sind.
Ja, gut.
Der Stöberhund. Lass mich überlegen. Wer stöbert denn jetzt noch? Jetzt hast du mich aber.
Der Münsterländer stöbert nicht.
Nee, der stöbert nicht. Das ist ja ein Vorstehhund.
Wir sind bei den deswegen
Vorstehhunde
kam ich
haben wir gleich noch.
Bekannt. Also machen wir die Spaniels.
Wir machen jetzt die Spaniels so.
Also den Spaniels.
Die Spaniels, die haben zum Beispiel.
Cavalier King Charles zählt da noch rein.
Der ist auch Spaniel, genau.
Ja, genau, den haben wir nicht gesagt.
Die Spaniels haben die Angewohnheit, zum Beispiel große und schnelle Kreise zu laufen. die, ja, wenn man mit so einem Spaniel spazieren geht, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen.
Nee, erzähl mal.
Die ziehen tatsächlich recht große Kreise, sind, wenn man sie erzogen hat, natürlich trotz alledem ansprechbar und behalten ihren Menschen gerne im Blick, aber sie sind halt zwischendurch einfach mal weg, weil sie stöbern. Und was ich beim Spaniel zum Beispiel auch eine sehr häufige Baustelle sehe, dass sie das Thema Leinenführigkeit den Leuten teilweise sehr, sehr anstrengend ist, weil so ein Spaniel einfach nicht so gerne langsam geht.
Und er ist auch, sobald irgendwas riecht, einfach an.
Genau, Nase am Boden. Also dieses klassische, na, ich sag mal, wenn man jetzt so dieses typische Hundeplatz bei Fuß dem Hund beibringen möchte, wo er am Bein klebt und nach oben schaut, ist mit dem Spaniel nicht unmöglich, aber es ist verdammt schwer, weil der halt die Nase kaum vom Boden lösen kann, weil er halt immer irgendwo was Tolles riecht.
Also Wölfi ist jetzt 3. Ich finde, jetzt kommen wir in ein Alter, wo es okay geht.
Er kann noch mal Schritttempo gehen, aber nur ganz kurz.
Ja, ja, genau. Aber auch, wo er, wenn er schneller geht, nicht per se in der Leine hängt und gar nicht ansprechbar ist. Ich weiß noch, als er klein war und ich sagte, guck doch mal, ich habe schon alles probiert, was ich nicht weiß. Und du gesagt hast, naja, aber wenn die Nase unten ist und die Lampe an ist, kannst du halt auch machen, was du willst. Dann lass es lieber, bevor du dir alle Kommandos versaust, die du
starten kannst. Jetzt läuft er ja doch, ne?
Ja, aber also ich muss sagen, sonst sage ich ja immer, er ist Mr. Perfect, aber was Leinenführigkeit angeht, braucht man echt einen langen Atem für den Spaniel.
Liegt aber auch daran, dass dein Hund so gut wie nie irgendwo mal an der Leine ist. Der rennt ja immer so neben dir her. Dann übt man es vielleicht auch einfach nicht so, oder?
Ich finde, er ist schon öfter an der Leine.
Echt?
Findest du, er ist oft nackt?
Ja.
Wölfi ist nackt.
Naja, aber er kann ja auch laufen. Es ist ja jetzt nicht so, dass der wegläuft. Ich meine nur, du gehst ja jetzt nicht oft mit ihm an der kurzen Leine irgendwo spazieren.
Nee, bietet meinen Alltag gar nicht. Eben, also ist gar nicht notwendig.
Ja, und wenn man das halt nicht übt, dann kann der Hund es auch nicht können. So.
Danke.
Bitte.
Wir haben übrigens den Hundeführerschein vor 3 Wochen beschnitten, weil wir auch gut an der Leine gehen können und auch gut ohne Leine gehen können.
Das war ja keine Kritik. Es ist ja auch besser, du hast einen Hund, den du überall laufen lassen kannst, weil er so gut hört, als wenn du einen Hund hast, der immer an der Leine gehen muss. So, finde ich jetzt ja eigentlich positiv. So. Vielleicht solltest du mir nicht immer alles im Halse umdrehen.
Nein, aber man möchte doch perfekt dastehen im Podcast, meine Güte. Also, die Spaniels. Ich würde sagen, ich habe einen ziemlich typischen. Er hat manchmal Auge, er hat manchmal Ohr. Wir haben das an sich relativ gut im Griff. Ich muss sagen, das ist aber ein Thema, egal wie gut die Hygiene ist und wie gut man sich kümmert. Allergien sind durchaus auch, also so leichte, ne? Jetzt nicht Haut und Juckerei von oben bis unten, aber beim Spaniel durchaus auch Futtermittelempfindlichkeiten, die sich schnell in diesem Gehörgang niederspiegeln. Beim Spaniel finde ich auch Arbeitslinie und Showlinie einen großen Unterschied. Auch die sind schlanker und sportlicher vom Erscheinungsbild in der Arbeitslinie. Die Augenlider hängen weniger, die Ohren sind nicht ganz so exorbitant lang gezüchtet. Übrigens für alle Spanielbesitzer mal drauf achten. Mein Hund findet es eklig, wenn seine Ohren ins Wasser oder ins Essen hängen. Deswegen achten wir akribisch darauf, dass die Haare so gestutzt sind, dass das nicht passiert.
Es gibt doch diese Spanielfutternäpfe, ne?
Die gibt es auch. Ne? Er mag das tatsächlich auch an manchen Stellen lieber, wenn man ihm das anbietet, klein und schmal und so. Will ich nur sagen, falls man das noch nicht im Blick hatte und immer sagt, immer sind dieses Essen im Ohr, so, der findet das auch nicht cool wahrscheinlich. Und ansonsten...
Wer findet das schon cool, wenn er Essen in den Ohren hat? Ich kann das irgendwie nachvollziehen, wenn dir die Nudelsauce an den Ohren hängen würde.
Ellbogen haben wir beim Spaniel noch, Herz haben wir beim Spaniel. Die Klappen, die Mitralklappen sind sehr schnell auch vor Alter, wo man erwartet, dass Klappen undicht sind, sind die Klappen undicht. Könnte ich höchstens zum Retriever noch sagen, aber der ist nicht überproportional oft da. Gibt halt viele Sachen, die dann eh im Alter eher auftreten, also das auch, und da sind viele drin. Das ist aber beim Spaniel durchaus früh schon anzutreffen, also beim Ein- oder Zweijährigen, dass da wirklich auch angeborene Klappenundichtigkeiten sind. Muss kein Problem sein, kann aber ein Problem sein, deswegen muss man es wissen. Wenn der Spaniel an ist beim Spazierengehen, ist der an. Das heißt, nicht nur, weil der 2 Stunden mit euch spazieren geht, hat der kein Herzproblem. Das Adrenalin kompensiert das. Und das Cortisol und die Endorphine und so. Das heißt, das muss man wirklich separat betrachten. Dann Was fällt mir noch zum? Naja, der American Spaniel und der Cavalier King Charles haben schon relativ kurze Gesichter, das heißt relativ große Augen. Das heißt potenziell Tränenspuren, weil der Tränennasenkanal verkürzt ist, gegebenenfalls verengt ist oder weil einfach die Tränenflüssigkeit über diesen großen Augapfel nicht mehr so gut im Lid ablaufen kann. Das heißt potenziell natürlich auch Augenreizung. Ich hätte jetzt vorher mit meiner Kollegin, die so gut Augen macht, sprechen müssen, ob da zusätzlich noch rassebedingt Untersuchungen nötig sind. Ich weiß, dass die auf Netzhautablösungen manche untersucht werden. Ob das aber wirklich ein rassespezifisches großes Problem ist, weiß ich nicht. Der Kavalier hat auf alle Fälle noch die Anomalie von Blutplättchen. Es fällt manchmal beim Tierarzt auf, dass der Tierarzt vielleicht Panik schiebt, dass der zu wenig Blutplättchen hat. Die haben aber eine Anomalie, dass die Blutplättchen, die sie haben, viel, viel größer sind als die normalen. Deswegen ist es eigentlich keine. Also nicht da fehltherapieren lassen, sondern sagen, können die mal einen Blutausstrich machen. Ja, ich glaube, das ist es.
Das sind ja nicht die einzigen Jagdhunde. Wir haben ja noch gar keinen Dackel und keinen.
Nee, jetzt haben wir Retriever und Spaniels. Jetzt kannst du meinetwegen Dackel und Terrier und so.
Ja, der Dackel, jetzt Dackel kommt mich gerade drauf, weil jetzt auch der Dackel sehr momentan sehr im Trend ist, ne?
Wieder, wieder.
Sind ja auch niedlich, ne?
Gibt's auch in Makro und Mikro.
Ja, genau. Kleine, große, langes Fell, kurzes, also, raus. Genau. Also auch da das typische.
Der Dackel ist was für einer?
Ein Buddelhund, hast du eben gesagt. Ein Buddelhund. Genau. Also genau. Der liebt Erdarbeiten jeglicher Art. Und auch das ist natürlich für die Halter oft genau das Problem, dass sie halt da stehen in der Hundeschule und der Hund sich auch schwer vom Erdboden lösen möchte, weil er ja natürlich viel schnüffelt und auch gerne in irgendwelche Löchlein krabbelt oder da irgendwo mal in der Erde wühlt oder so.
Wenn er einem Maus riecht, ist ja, ja Weihnachten.
Genau, ein Maulwurfshügel oder so, das ist für die das Paradies. Also da muss man halt auch immer einfach wissen, die mögen das gern. Man muss halt gucken, wie man das handelt, dass man den Hund auch irgendwann mal bei Tageslicht sieht. Aber ist halt auch so ein typisches Ding.
Immer nur
Ding,
buddeln, ne? Lassen, bis die Schwanzspitze noch rausguckt, dann kann man hinten wieder ziehen.
Genau so. Schon hat man ihn wieder. Ja, also das ist da halt ein Ding, was dann häufiger sein kann. Oder dass zum Beispiel auch der sich gerne in irgendwelche Höhlen, vermeintliche Höhlen, ja, zurückzieht, mit seiner Ressource zu Hause unter dem Sofa sitzt und da irgendwie seinen Kauknochen gegen alle verteidigt, die an dem Sofa vorbeigehen wollen. Also das ist halt auch so ein...
Hat
so ein
er daher seinen Ruf als Wadenbeißer? Weil da schießen die Ruf? Ja so... Ja, da schießen die raus und beißen die hinterrücks in die Wade, klar.
Ja, das, also es könnte halt sein, vermutlich, dass die... Ja. Dass die das daher haben. Also die haben auf jeden Fall diese Tendenz, sich irgendwo auch gerne in irgendwelche, ja, alles, was höhlenartig erscheint, zurückzuziehen. Und wenn er dann natürlich auch noch so eine Ressourcenthematik hat, dann sollte man aufpassen. Also dass das kleine Kind nicht drunter krabbelt und das Sofa und dem Hund den Knochen wegnimmt. Aber das sollte er bei keinem anderen Hund. Also sollte ein Kind sowieso nicht tun oder auch kein Erwachsener, aber egal. So, Terrier sind ja auch Erdarbeiter.
Ja,
ne?
Genau, die können wir ja damit reinpacken. Oh, das wird für mich schwierig, da allgemein was zuzusagen.
Da gibt es ja auch so viele.
Dann sag du erstmal, was. Also, Terrier, finde ich, sind sehr impulsiv in ihrer Art.
Einige. Sind oft sehr extrovertierte Typen, kann man so sagen. Ja. Aber es ist halt auch jetzt mal sehr, wie viele Terrier es gibt, ne? Vom Airedale bis zum kleinen Jack Russell oder so. Da hast du natürlich so viele.
Machen wir jetzt mal die Tiefen. Den Jack Russell, wenn wir schon den Dackel haben.
Tiefen, du meinst mit Tiefen, meintest du die nicht so hochbeinig sind?
Die Rennwürste, wie mal jemand zu mir gesagt hat.
Wobei, wenn du jetzt so einen Parsen hast, die haben ja ganz lange Beine.
Naja, ganz lange. Ist immer noch nicht so hoch wie ein Goldie.
Naja, der ist ja auch kleiner.
Ja, ja.
Also aber von der Proportion her passt
Nein,
das ja.
Nein, die Tiefen, okay. So. Also die, was kommt noch? Also auch so diese Flippigen, ne? Weil ich finde, der Dackel ist ja auch so ein flippiger Typ.
Und das ist auch ein flippiger Typ, wobei die Dackel ja auch je nach Fell sich ein bisschen unterscheiden auch vom Wesen. Ne? Die Rauen sind da halt auch deutlich flippiger, wenn du das schon so ausdrückst, als zum Beispiel die Langhaarigen, die einen insgesamt immer noch etwas sanfteres Gemüt meistens mit sich bringen.
Ich höre immer, sie sind sehr stur.
Eigenbrötlerisch? Ja, das hört sich immer so blöd und negativ an. Ich mag das gar nicht, wenn sie stur sind, weil der Dackel ist eigenständig, er soll eigenständig sein, darauf ist er ewig selektiert worden, eigenständig zu arbeiten und tatsächlich in irgendeinen Bau reinzukrabbeln, um den ursprünglichen Bewohner da drin zu stellen. Und dafür muss man sehr zielstrebig sein. Nicht stur, sondern wirklich beharrlich zielstrebig. Mhm. Der weiß genau, was er will und der zieht das durch auf Leben und Tod. Und das kann ich dem Hund ja nicht erst anzüchten und dann sagen, ist aber stur. Mhm. Also er macht
der
das Kocker ja nicht,
um einen zu ärgern. Der Cocker ist auch recht selbstständig übrigens.
Der Hoverwart ist auch recht selbstständig. Wo wir schon bei
da kommen einige, ja. Da kommen einige
Herdenschützer, da kommen wir ja gleich auch noch, wollten wir eigentlich auch noch was zu sagen. Gucken, ne?
Vielleicht in der zweiten Folge, sonst bluten allen die Ohren bald.
Ja. Naja, wenn wir das jetzt nur noch so grob umreißen.
Naja, geht ja nicht, wenn wir auch noch medizinisch kurz was sagen.
Ja, gut, das wäre, ja.
Genau, also der Dackel ist deswegen stur, weil er sehr eigenständig ist. Und ich finde, das ist bei ganz, ganz vielen so. Die einen sehr eigenständigen Job haben eigentlich, sind logischerweise auch stur, weil
aber das Wort stur ist halt so blöd.
Ja, aber das ist ja das, womit sie kommen, oder? Also das ist das, was ich höre bei mir, das kann ich nicht machen, was der nicht will, das kann ich nicht machen.
Ja, man muss ihn halt einfach anders motivieren. Und
es ging ja um Themen, Erwartungshaltung, das ist das. Die Leute sagen, er ist stur, du sagst, er ist es nicht, aber das ist das, was das Problem wird hinterher, wenn nicht konsequent so, ne?
Und das ist ja auch wieder das, weswegen ich dieses Thema bedürfnisorientiert arbeiten sehr sinnig finde, weil wenn ich jetzt bedürfnisorientiert mit einem Dackel arbeite, mag das ganz anders aussehen, als wenn ich das gleiche mit dem Border Collie mache, weißt du? So, da kann ich die Belohnungen so einsetzen, dass der Hund am Ende denkt, ach ja, und diese sturen Hunde muss man mitunter einfach auf seine Seite kriegen, statt dagegen anzuarbeiten und immer denken, der ist stur.
Aber das ist das auch, was es potenziell schwierig macht, finde ich, mit kleinen Familienmitgliedern, die noch nicht konsequent üben können, so, ne? Wo es heute so ist, morgen so, da machen, also das ist schon, oder nicht?
Ist ja eigentlich bei allen Hunden, ne? Wenn die jetzt nicht konsequent irgendwie immer das Gleiche, also
ist der Dackel ein einfacher Familienhund? Ein guter ist er schon, aber ein einfacher Familienhund oder nicht?
Ich finde es total schwierig zu sagen, wer jetzt überhaupt ein Familienhund ist, weil den gibt es ja gar nicht. Ist ja die einzige Rasse, die es quasi nicht gibt, ist der Familienhund.
Okay. Der Hund dann muss sag halt einfach, was du beim Dackel noch triffst an Verhalten. Also er buddelt, er ist eigenbrötlerisch.
Er kann aber auch sehr kuschelig sein.
Kann sehr kuschelig sein, ja. Dann sag ich jetzt was. Der Dackel, der hat auf alle Fälle, wird er auf Augenkrankheiten selektiert. Logischerweise, alles, was einen langen Rücken hat, kriegt gerne Bandscheibenvorfälle. Ist gar nicht so unerwartet. Die haben potenziell auch Fehlbildungen im Lendenwirbelsäulebereich. Aber das muss nicht immer klinische Relevanz haben, wie wir dann sagen. Also heiß kann so sein, muss aber nie was machen. Was definitiv so ist, ist, wer einen langen Rücken hat, braucht viel Rückenmuskulatur, um das zu halten. Wir sehen die aber natürlich klassischerweise viel mit Bandscheibenvorfällen im langen Rückenbereich. Die krummen Beine, das ist da. Ich muss sagen, dass die überproportional viel mehr Arthrosen haben oder Probleme im Alter haben im Vergleich zu denen, die nicht diese krummen Beinchen haben. Das ist dann tatsächlich gar nicht der Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, weil die...
Ich finde, die krummen Beine, die haben die gar nicht mehr so. Das ist irgendwie so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass die
also sie sehen nicht
kurz
so
sind, aber gerade meistens.
Chondrodystroph ist der Fachausdruck.
wieder was gelernt.
Ja. So krumm sind sie nicht.
Aber ich habe wirklich krumme Beine. Ich habe früher auch immer gedacht, die haben wirklich
noch rundere Beine.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen zurückgezüchtet.
Gesund,
kann das
weiß
sein?
Weiß ich nicht. Ich finde, so richtig gesund sieht es immer noch nicht aus auf dem Röntgenbild, aber... Also ganz normal ist nicht, aber ich glaube, es macht ihn auch weniger, als man denkt tatsächlich. Das ist halt auch dem Gewicht geschuldet. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Dackel fettleibig 10 Kilo da habe, obwohl ich so eine Mini-Dackelsau da habe, dann habe ich natürlich trotzdem Beinprobleme. Aber beim 40 Kilo Labi habe ich auch Beinprobleme im Alter, ob der nun Ellbogen hat oder nicht. Ja, ja. Das ist wieder was anderes. Mit Allergien sehe ich sie nicht überproportional oft. Ich sehe sie auch sonst nicht überproportional oft. Klar, ich würde sagen, alle Jagdhunde irgendwie, wenn ich jetzt so näher drüber nachdenke, oder fast alle kriegen halt ab dem mittleren Alter irgendwas am Herzen potenziell. Das will ich jetzt nicht immer explizit sagen.
Weil der Jagdjob so anstrengend ist,
dass sie sich ständig aufregen. Nein, auch da kommen andere ja auch noch, Hoverwart oder sowas, ne? Und Doggen und so, da sind ja einige dabei, die Herz haben. Ich sage jetzt einfach mal so, auch Herz ist öfter ein Thema, als man denkt. Und Herz ist auch öfter vom Tierarzt missachtet in der Normaluntersuchung. Also es ist durchaus immer sinnvoll, sich da so ein bisschen Marker auch selber zu setzen. Mhm. Was kann der, was kann er nicht? Was erwarte ich, was ein Hund kann, was nicht und so. Ja, sonst weiß ich zu denen nichts zu sagen. Jack Russell hat gerne auch mal Hautprobleme. Aber sonst, also zusätzlich zu den anderen Sachen, sonst fällt mir jetzt für einen Jack Russell auch nicht so viel ein. Klar, man kann heutzutage auch viele genetische Tests machen auf irgendwelche Erkrankungen. Ob das immer sinnvoll und zielführend ist, ist dann die nächste Frage. Aber glaube ich, so. Jack Russell hat gerne im Alter sehr gammelige Zähne, der Dackel auch. Ich weiß nicht, ob die Leute nicht reingucken oder ob Dackelzähne wirklich so schwer gesund zu halten sind.
Warum sollten Dackelzähne schwerer gesund zu halten sein
als Hoverwart-Zähne? Na, also bei den kleinen, diese Palasttierchen, die gleich irgendwann noch kommen, die haben tatsächlich...
Palasttierchen. Wir kommen gleich noch zu den Palasttierchen. Falls ihr bis an dieser Stelle noch nicht eingeschlafen seid, haltet durch, weil wir gleich zu den Palasttierchen kommen. Lass uns doch direkt zu den Palasttierchen gehen.
Nee, wir haben jetzt noch den Ridgeback hier bei mir, den Weimaraner und den Wischler, den Pointer, den Münsterländer, den Dalmatiner und die Bracken. Und dann ist diese Folge beendet.
Weil sie diese verrückte Liste geschrieben hat. Ich habe die ganze Zeit versucht, sie von dieser Liste abzuhalten, als gäbe es nicht noch andere Hunderassen.
Ja, wir haben ja noch eine längere Liste. Also, der Dalmatiner, würde ich sagen, ist aus Tierarztsicht, er hat sehr, sehr viele Krankheiten potenziell. Er bringt auch viel autoimmunes Potenzial damit. Mhm. Das heißt, er macht sich selbst krank und kaputt. Und das Witzigste ist, er verträgt eigentlich das Frohlich gar nicht, für das er immer auf der Werbung steht.
Davon werden die auch orange, ne?
Bracken sieht man wenig, muss man einfach sagen.
Und der Beagle ist ja auch schon wieder so ein bisschen häufiger, ne?
Ja, der Beagle ist häufiger, ja. Das stimmt. Der Beagle hat gerne mal Allergien, der Beagle hat gerne Ohren. Boah, und alles andere, glaube ich, nicht mehr als andere auch. Ich glaube, Augen haben sie auch, aber so viele Beagle sehe ich tatsächlich auch nicht. Und ansonsten gehören die Beagle und sind Beagle Bracken? Jetzt wird's peinlich.
Mhm.
Aha. Was machen Bracken anders als Dackel? Was Nur kurz, ein Satz.
Sie laufen mehr, als dass sie buddeln.
Okay.
Ja, so ein Meutehund und, ne?
Ja.
Was man da zum Beispiel aber wieder sagen kann, ist, dass die, wie soll ich sagen, in der Gruppe lebend deutlich eher harmonieren oft als die total eigenständigen.
Ja, das stimmt.
Das darf man ja auch nicht vergessen.
Wer in der Meute jagen geht, ist auch sozialverträglicher, ist gruppenkompatibler.
Gruppenkompatibel. Mhm.
Genau, das stimmt. Der Beagle, weil er eine unglaublich hohe Grenze hat, bevor er sich aggressiv beschwert, deswegen war er auch lange Familienmitglied. Ich glaube,
Laborhund, ne? Weil er sich auch da sehr viel.
Das wollte ich sagen. Mhm. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wir hatten, als ich Studentin war, hatten wir natürlich auch Hunde, mit denen wir müssen auch lernen, wie man Tiere untersucht. Natürlich leben die auch irgendwo und die lebten bei uns und man braucht auch hin und wieder gegebenenfalls Blutspender, obwohl ich gar nicht weiß, ob sie das heute noch sind wegen Größe, weil sie gar nicht so groß sind. Aber für heute gibt es ja auch mehr Blutspender von Leuten, die da gewillt sind, das zu tun. Sonst waren es halt auch vorwiegend die Lernforsch- und Blutspendehunde, Laborhunde, klar, Schmerztests, der Beagle, sowas. Ne? Und darf man einfach auch nur als Hundehalter sehr dankbar sein, dass die Tiermedizin einige Dinge an denen lernen durfte und dass es natürlich heute alles auch ein bisschen strenger und anders geregelt ist, als es war. Das weiß man. Das ist aber, genau, das macht ihn so nett auch oft, ne? Weil er sehr duldsam ist, was Schmerzen vor allem angeht und unangenehme Dinge.
Ja,
hartes Fell.
Traurig eigentlich, ne? Ja. Nur weil er ein nettes Gemüt hat, wird er dann ausgebeutet. So, nächstes
den
Thema.
Den Ridgeback.
Der jagt und bewacht. Das macht es für manche besonders explosiv, die sich den Hund nur anschaffen, weil er so hübsch ist. Sind tolle Hunde, ne? Aber
schon sehr schön. Ein Löwenjäger.
Ein Löwenjäger. Also schon.
Die große Farm in Afrika bewacht er sehr gerne und schützt sie vor Löwen. Nein, muss man mal sagen, das ist sein Job. Ja. So, und dann sitzt er hier in einer 80 Quadratmeter Wohnung und geht zweimal am Tag spazieren und man wundert sich, warum die Kiste eskaliert. Also, oh Wunder.
Ja.
Ja. Also, er hat viel Potenzial für tolle Dinge. Er hat aber folglich auch viel Potenzial für andere. Ich muss sagen, er war in den. Ich würde denken, 2000, 2010 irgendwie so hatte der seinen Wahnsinnsboom, bevor er abgelöst wurde vom Magier Wischler.
Ja, das stimmt.
Der Ridgeback ist dann auf, und das ist auch immer meine Hauptkritik bei diesen ganzen Zuchtkriterien, dann stürzen sich alle auf die Ellbogen, dass er die nicht kaputt haben darf und vergessen das Wesen. Die ersten Ridgebacks waren wirklich tolle Hunde, auch beim Tierarzt tolle Hunde, auch von den Leuten, was sie berichtet haben, tolle Hunde. Als dann der Modeboom kam, kamen natürlich auch viel mehr Allergien, Krankheiten dazu. Auch der Ridge, dieses zurückgeborstene Fell, kann Probleme machen und kann Zysten bilden in die tieferen Schichten und solche Sachen. Aber er ist dann hypernervös mit einem recht hohen Aggressionspotenzial. Also wer potenziell Löwen kann, das kannst du auch noch mehr sagen, aber das muss ich sagen, das war wirklich ein großer Wandel beim Tierarzt. Man konnte mit den ersten Ridgebacks alles machen, mit den letzten gefühlt, außer Maulkorb und Sedation, nichts mehr. Jetzt natürlich sehr plakativ formuliert. Nein, aber ist so, das merkte man, diesen Wesenswandel merkte
ja
man extrem.
In der Optik da sehr viel
dran rumgefummelt.
Wenn man jetzt so guckt, wie die eigentlich recht kompakte Hunde sind, gewesen sind, recht hell auch, dass diese Hunde auch immer dunkler werden. Ich meine, das ist ja auch natürlich wieder Geschmackssache, ist ja auch hübsch, ne? Aber dass da halt wirklich, wie du wahrscheinlich sagst,
aber macht auch den genetischen Pool nicht größer, ne?
Ja, das ist es. Genau, und man guckt halt wahrscheinlich wie bei allen Rassen irgendwo, wird immer wieder nur auf neue Schönheitsideale geguckt. Und ja, das Wesen kann dann natürlich auf der Strecke bleiben.
Das Wesen bleibt halt bei vielen auf der Strecke, also bei vielen Zuchtkriterien. Das ist auch was ich extreme mängel. Gerade bei Rassen, wo dann Erkrankungen massiv in den Vordergrund gerückt werden, die vielleicht für diese Rasse eigentlich gar kein Thema sind. Aber das ist ein gutes Bewertungskriterium, aber das mal am Rande. Also der Ridgeback. Dann, deswegen, wir reden heute nicht über Qualzuchten und Zuchtkriterien. Wir reden heute darüber. Genau, Weimaraner Wischler, Pointer Münster, sind die eine Gruppe oder nicht?
Weimaraner Wischler, Pointer Münster, was hast du jetzt? Also die meistens die Vorstehhunde, ja, das sind jetzt nochmal die Jagdhunde, die quasi dem Jäger auch anzeigen, wo
genau,
das Wild sich befindet.
Genau, erklär mal, was ein Vorstehhund ist für einen Nichtjäger. Ich glaube nicht, dass jedem der Begriff Vorstehen total klar ist, was es bedeutet.
Ich erkläre es nur ganz kurz.
Ja.
Das Vorstehen meint ja dieses hochgezogene Pfote, ne?
Was Pluto macht im Comic.
Stimmt.
Bei Mickey Maus.
Genau. Pluto. Genau das. Pluto macht das. Pluto ist ein Vorstehhund. Der hat auch ganz lange Ohren. Ist wahrscheinlich wirklich ein Vorstehhund. Egal.
Ich glaube, der macht alles bei Mickey Maus, was ein Vorstehhund macht. Ich glaube, das ist einer, ja.
Mit Sicherheit. Der sieht echt auch so aus. Also das ist halt das. Der Hund befindet sich quasi beim Vorstehen in diesem Konflikt zwischen ich starte durch und fange das Tier und ich verharre und zeige es nur an. So, und das ist dieser Vorstehmoment, der da genetisch fixiert drin steckt und die Hunde in diesem Konflikt kurz verharren lässt. Und das kann man natürlich dann auch entsprechend üben. Also der Jäger wird wissen, wie er das noch ausbaut, damit der Hund möglichst lange in diesem Vorstehen verharrt. Aber der zeigt dadurch halt dem Jäger an, da vorne ist jetzt der Fasan meinetwegen oder so. Und dann schleicht er sich entsprechend an. Der fliegt irgendwann hoch und dann kann er geschossen werden. Also nicht der Hund, sondern der Fasan. So.
Der Hund fliegt dann mit seinen Ohren in die Höhe.
Genau, der Hund kann fliegen. Nicht, dass wir die Leute hier irgendwie total verwirren, weil wir solche Geschichten erzählen und alles nachher falsch verstehen. Was man
so,
hier nie.
Also, der Weimaraner, der Wischler, der Pointer und der Münsterländer sind Vorstehhunde und Pluto. Vorstehhunde, mit was für Problemen siehst du sie hauptsächlich?
die sind jetzt ja nicht so wahnsinnig in Mode. Also einen Münsterländer hat man schon noch mal eher.
Der Wischler und der Weimaraner.
Ja, doch, der stimmt, der Wischler auch. Also der, ja, doch. Ja, Weimaraner, ja.
Ich glaube, das stimmte gar nicht eben. Der Ridgeback wurde vom Weimaraner abgelöst und der Weimaraner wurde vom Wischler abgelöst. So war das. Erst kamen die Ridge, dann die Weimaraner.
Aber Weimaraner sind jetzt auch, meine, damals, als ich noch jung und schön war, da kriegtest du gar keinen. Gestern. Da kriegtest du ohne Jagdschein gar keinen Weimaraner. Ne? Das gab ja noch diese Zeiten, wo die wirklich nur ausschließlich...
Ja, aber jetzt ist es der, ich habe einen schönen Stadthund.
Ja, ja, genau.
Mhm. Der passte gut zu meinem Outfit und grau fand ich immer schon schön.
Genau so. Sind ja auch wunderschöne Tiere.
Sind auch wunderschön. Ja, nein, aber das ist halt nicht alles, was sie ausmacht. Deswegen sage ich das so blöd.
Also der Weimaraner überrascht mitunter auch durch eine gewisse Griffigkeit, was das Bewachen angeht.
Oh
was
ja, man bei auch vielen beim Tierarzt. Ah, bist du niedlich.
Genau. Was man da gar nicht unbedingt bei allen erwartet, weil die insgesamt, kann man jetzt schon sagen, bei diesen ganzen Vorstellhunden, dass sie insgesamt gesehen doch ein recht sanftes Wesen haben, mhm. also in der Familie doch sehr anschmiegsame Hunde sind, mhm. sehr sensibel und
sehr angenehm, ne?
Ja, doch, mhm. das schon. Wirklich aber sie schön. Brauchen natürlich draußen dann auch ordentlich ihr,
die brauchen Schub,
ihr
ja.
Programm, mhm. ne? Das muss ja. sein, ja. Und das ist halt was man jetzt beispielsweise beim Weimaraner vielleicht gar nicht so vermutet, dass der da eben auch mal
ich glaube, bei all denen, die so wirken, als ruhen sie in sich, vermutet man nicht, dass der Kessel aber eigentlich gerne auch mal gelüftet werden würde.
Mhm. Naja, was heißt auch in sich ruhen, tun die ja auch
nicht. Ja, aber so sieht es ja immer aus, oder?
Ausgetobt sind, ja.
Ja, aber so sieht es ja aus. Wenn der 8 Stunden schläft, denkt man ja, oh, der ist zufrieden. Nee, der ist depressiv gelangweilt.
Das kann auch sein, ja. Genau. Nee, aber sonst sind sie jetzt insgesamt nicht so wahnsinnig häufig.
Sind sie schwer zu erziehen? Sind sie schwer daran zu... Also hast du das öfter, dass schwer, die Leute sagen, erziehen? Es geht nicht? Ja, ich weiß, sagt man so nicht, aber...
Genau, also schwer erziehbar in dem Sinne, wenn ich mir jetzt den Weimaraner anschaffe, weil ich ihn halt hübsch finde und dann das, was schwer erziehbar ist, ist halt den davon abzuhalten, als Nichtjäger ihn davon abzuhalten, irgendwo hinterher zu gehen, wenn der im Wald mhm. unterwegs ist. Ne? So.
Ja.
Das mag sicherlich für viele Aldi, das große ne? Thema sein.
Für den Wischler auch.
Natürlich.
Bisschen kleiner, bisschen athletischer, noch, finde ich, wirkt noch so, oh, so ganz niedlich, klein und dünn und bjung, weg.
Windschnittig, nennen wir es nicht dünn, nennen wir es windschnittig.
Ja, ja, ist so.
Haben natürlich da noch eine feine Nase und kriegen sehr schnell mit, wenn irgendwo was ist. Also das ist halt immer
Münsterländer,
was.
Also die alle, ne?
Alle, ja, klar, also alle, die, ne, das ist ja natürlich logisch, welche eine Überraschung, dass der Jagdhund jagt, ja.
Aber der Weimaraner ist auch wieder genau wie der Ridgeback deutlich verschwunden. Den kleinen Münsterländer sehe ich hin und wieder mal. Mhm. Den Wischler sehe ich mittlerweile auch gar nicht mehr so oft. Eine Zeit lang war jeder zweite ein Wischler. Die haben aber auch haufenweise Probleme mitgebracht, weil die auch aus einer recht kleinen Population so explodiert sind. Die haben ganze Menge Probleme mitgebracht. Aber mehr so, weiß ich nicht, individuell, allergisch, Futtermittel, empfindlich. Nicht jetzt so, jeder hatte kaputte Ellbogen, so nicht, ne?
Mhm.
Die Weimaraner.
Ja, das hat man ja auch viel bei den ganzen Gelenksachen, bei den ganzen Riesenhunden. Die
ja,
jetzt vielleicht gar nicht auf deinem Zettel stehen, aber... Ne, aber
eine Kategorie für die nächste Folge aufmachen mit Riesenhunden.
Die Riesenhunde. Sprechen wir über die Riesenhunde. Ich hätte jetzt eigentlich auch nochmal an die Herdenschützer gedacht und so. Die hattest du
die
ja auch
kommen noch. Die kommen noch.
Ach du liebe Güte.
Ja, und Landseer und Neufundländer haben wir auch noch. Aber nicht mehr heute, glaube ich. So. Dann haben wir nur noch hier, und den würde ich gerne nennen, weil er eigentlich als Schoßhündchen immer mitgehalten wird und in der Gruppe der Schoßhündchen und Palasttierchen kommt, der Tibet Terrier. Er ist nämlich kein Palasttier.
Der Tibet Terrier, sowas hatte ich sogar schon mal. Der Tibet Terrier gehört zu den Hütehunden. Du hattest, glaube ich, vorhin auch ein bisschen an den Pekinesen gedacht, als du Palasttier sagtest.
Nee, ich hatte tatsächlich an den Tibet-Terrier gedacht, weil meines Wissens nach war das auch ein Palasthund.
Das kann sein, dass die im Palast vielleicht auch die Schafe und Ziegen haben hin und her scheuchen lassen. Frag mich nicht. Aber es sind halt...
aber er erinnert eher von seinem Wesen an so einen plüschigen Kotten oder an so ein plüschiges Bichon-Ding in Größe oder so. Aber... Er ist es halt nicht nur, ne?
Genau.
Deswegen wollte ich den hier erwähnen.
Also die ganzen Bichons, die gehören ja dann zu
das
den...
Das kommt noch.
Ach so, ach ja.
Du sollst jetzt was zum Tibet-Terrier sagen.
Zum Tibet-Terrier, ja, was soll ich dazu denn sagen?
Hat Auge, hat, was hat er noch? Hat Auge, hat manchmal Kopf, glaube ich, hat Rücken, wenn er schlecht in Schuss ist. Und sonst, glaube ich,
nichts. Wenn ich schlecht in Schuss bin, habe ich auch Rücken. Aber das interessiert ja hier wieder keinen.
Ich trage dich gleich nach oben, Hase.
Danke.
Ja, und du, siehst du den oft in der Hundeschule?
Nee. Die sind momentan gar nicht.
Aber die waren auch eine Zeit lang, jeder zweite war ein Tibet-Terrier.
Ja, hatte man öfter, ne? Aber,
jetzt auch nicht mehr.
Die sind momentan überhaupt
nicht so. Was würdest du denken, wenn er in der Familie ist? Was ist so sein Ding? Sein Gutes und sein Schlechtes?
Oh, was ist sein Gutes und sein Schlechtes? Also ich fand, weiß ich nicht, die sind auch recht sonnige Gemüter.
Ja,
aber halt, was ich zum Beispiel also häufig schon mal gehört habe, oder wie gesagt, so häufig sind sie ja nun nicht, dass ich jetzt 100.000 Tibet-Terrier in der Hundeschule habe, aber dass sie halt auch dieses Thema, was auch beim Pudel zum Beispiel häufig ist, dieses, er mag dies nicht, er mag das nicht, ein bisschen schlechte Esser und sowas.
Ah, so Mäkeligkeit.
Alles. Das hat man da tatsächlich gar nicht so selten.
Bei den ganzen Palasthündchen.
Ja. Die essen nur das goldene Teller. Nein, weiß ich nicht.
Ja,
aber sie sind tatsächlich keine unbedingt guten Esser. Das ist das beim Tibet-Terrier also mitunter auch.
Das macht es nervig und teuer. Ja. Ja. Also, ich finde, mein Mund ist fusselig geredet.
Ja, dabei haben wir gefühlt ein Hundertstel der ganzen Hunderassen angesprochen.
Wir haben Hütehunde und Jagdhunde besprochen. Aber ich glaube, wenn man wirklich das wissen will, wir können ja auch in die Folgenbeschreibung schon schreiben, dass es um Hütehunde und Jagdhunde geht und dass die anderen noch kommen.
Dann jetzt sind das Palasttierchen jetzt immer rausklammern müssen, weil ist wir können auch mal eine eigene Folge über das Palasttierchen machen.
Ja, ich für heute so, reicht es, oder?
Mit so einer kleinen Krone vor meinem geistigen Auge.
Euro Hoheit?
Ja, genau so.
Ja.
Nee, es ist halt auf jeden Fall für jeden Hund, jeden Menschen irgendwo was dabei. Rassetypische Erkrankungen sollte man auf dem Schirm haben, weil danach kann man dann auch ja googeln.
Es gibt ein richtig dickes Buch. Es gibt ein grünes Buch. Ich glaube, es ist sogar sehr erschwinglich. Tierarztbücher sind meistens unglaublich teuer. Dieses Buch ist sehr erschwinglich, meine ich. Das ist, weiß ich nicht, so ein Taschenbuch vom Typ her, so 3 Zentimeter hoch, und es sind nur rasseprädisponierte Krankheiten. Und du schlägst es auf und wirklich jede Rasse mit da. Nächste Rasse.
Danach wirst du wahrscheinlich gar keinen Hund mehr haben.
Deswegen habe ich auch heute gesagt, das hier ist keine Liste mit Vollständigkeit, sondern mit den häufigen Dingen, die man im klinischen Alltag sieht. So. Du hast aber eben eigentlich ein nettes Fazit gesagt.
Für jeden ist was
Fazit.
Dabei.
Fazit, Katharina macht heute das Fazit.
Ich mache das
Von Hütehunden und Jagdhunden.
Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Jetzt hast du mich eben so in meinem Redeschwall ausgebremst.
Doch, ich fand dieses für jeden ist was dabei. Aber sag, wer sucht sich einen oder wem empfiehlst du, einen Hütehund und einen Jagdhund auszusuchen?
Ich empfehle überhaupt nichts. Nachher hört noch einer drauf und ist dann mit ich schuld, wenn das Viech nachher nicht so läuft. Das mache ich gar nicht so.
Katharina empfiehlt nichts, Katharina beschreibt.
Katharina beschreibt, genau. Also man muss halt schauen, aber das hatten wir ja in einer anderen Folge im Grunde auch schon mal so ein bisschen ähnlich, dass ein Hund vom Wesen, von seinen ganzen Ansprüchen her natürlich in mein Leben passen muss. Und wenn ich jetzt losgehe und mir den Züchter aussuche, gucke ich nicht nur, der ist hübsch oder der kostet 100 Euro weniger oder so, sondern natürlich würde ich auf diese ganzen genetischen Dinge und Krankheiten, rassetypischen Krankheiten schon gucken. Wenn ich weiß, dass die in der Linie alle Herzfleder haben, dann kann ich ja vielleicht nach einer anderen Linie gucken oder so. Natürlich auch das Wesen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt schon eine unfassbar zappelige Mutterhündin da vor mir habe, die keine Sekunde irgendwie still sitzen kann.
Oh, du machst jetzt die Zuchtsache eigentlich. Ich dachte, du sagst jetzt was.
Ach so.
Ja, Übergreifendes zu den Tieren, die wir hatten.
Ach so,
aber kannst du ruhig
ich dachte
auch.
Jetzt so zur Auswahl.
Ach so, da haben wir ja eine andere Folge. Ich könnte jetzt sagen, das ist Folge Nummer 8 oder so. Es ist aber recht am Anfang, dass wir dieses Zuchtthema haben. Nee, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, wer einen Hütehund kauft, der. So.
Er muss damit rechnen, dass er einen Hund hat, der einen sehr großen Außenfokus hat, der vielleicht etwas nervöser auch mal ist, der vielleicht auch gerne bellen kann. der natürlich viel beschäftigt werden muss und so weiter und so fort. Ne? Genau. Aber auch viel Ruhe lernen muss, auch von Anfang an. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Ja, wer einen Jagdhund holen möchte, sollte natürlich auch da gucken, dass er da diese typischen Bedürfnisse vielleicht auch mit aufgreift über solche Sachen wie eine Fährtensuche, ein Mantrailing oder ein Dummy-Training oder dass man ihm einen Jagdersatz anbietet. Mhm. Das heißt nicht, dass er nicht Interesse an Wild hat. Es heißt einfach nur, dass ich in irgendeiner anderen Form die Bedürfnisse befriedige, mich nicht nur darüber aufrege, dass er vielleicht an irgendetwas Interesse hat, was mich stört. Und
seine Runden zieht oder verschwindet. Ne?
Genau. Ja.
Mhm. Genau. Insgesamt finde ich Hütehunde, Jagdhunde nichts für Leute, die keinen Bock auf Bewegung haben. Ne?
Das stimmt. Ja.
Das kann man auch sagen.
Das kann man definitiv sagen.
Ja. Also wenn es ein sehr stressiger Alltag oder ein sehr fauler Alltag ist, den man lebt, dann ist das die falsche Wahl, weil das extrem viel Konflikte bergen kann. Mhm.
Oder ich nehme einen aus dem Tierheim, der schon 11 Jahre alt ist. So. Ja, wenn ich die Rasse so gerne mag, aber nicht so viel laufen will, tut es vielleicht auch ein älteres Tier. So, bitteschön.
Ja, das kann man auch machen. Gut.
Dann?
In diesem Sinne.
Haben wir einen Teil der Hunderassen schon bearbeitet.
Genau, einen Teil der Hunderassen haben wir schon bearbeitet. Dieses Wunschthema, wie diejenige merkt.
Die nächsten 47 Folgen über Hunderassen hört aber ich dann es gut. In den nächsten Jahren.
Genau, ja. Also ich fand es gut. Ich finde es auch schön, darüber zu sprechen. Ich würde nur denken, ich glaube, wir machen es peu à peu. Oder wir machen jetzt nicht 3-4 Folgen, wo wir ausschließlich das durchhecheln.
Nein, bitte nicht. Gut. Bitte nicht.
Aber es aber ist wir halt greifen es wieder auf. Hütehunde und Jagdhunde sind fertig. Palasttierchen, Gebrauchshunde, Herdenschutzhunde und Hof- und Wachhunde.
Der Hof
und dann so Wassertierchen, die kommen noch.
Wir sprechen also nächste Folge über Guppies. Freut euch also schon mal drauf.
Genau. Okay. Feedback, Anregungen, Bewertungen. Wir freuen uns über alles. Wer uns ein Sternchen dalassen will bei Spotify oder Apple Podcast, wir freuen uns. Also gerne mehr als ein Sternchen. Und Bewertungen freuen wir uns dort. Wir freuen uns, wenn ihr uns Folgenwünsche schickt, Feedback schickt. Ihr könnt uns finden auf unserer Seite goodmorning-pets.de, hundeschule-pudelwohl.de oder auf livania.bet oder uns eine E-Mail schreiben an info@goodmorning-pets.de. Wir planen jetzt im Frühsommer auch zunehmend mehr Dinge, Kurse, Seminare zusammen. Wer auf sowas vielleicht Lust hat mit uns, kann sich auch da mal umgucken, was es da so gibt demnächst.
Ein Palasttierchen-Seminar.
Und in diesem Sinne, bis nächste Woche Sonntag, wenn es wieder heißt
Good Morning Pets.